Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Noch nie haben Sie und ich erlebt, dass öffentlich Filme schauen verboten oder so stark eingeschränkt war. Die Corona-Zeit ist eine Zäsur, auch in dieser Hinsicht. Willkommen zum Kompressor-Podcast. Ich bin Max Oppel. Dabei waren und sind Seuchen ja selbst der Stoff für hunderte Filme, von Pest und Cholera bis zur virusausgelösten Zombie-Apokalypse. Der österreichische Filmtheoretiker, Essayist und Kritiker Dreli Robnik hat sich in den letzten Monaten 167 Pandemiefilme im Homeoffice angeschaut, von 1919 bis heute, und dann das Buch Ansteckkino geschrieben, gerade erschienen. Dreli Robnik, Ihnen geht es nicht um die Pandemien als solche, sondern was Sie mit der Gesellschaft machen und wie das dann im Film dargestellt wird.
Ja, weil insofern das Wort Pandemie, ja, da steckt ja das schon drinnen, dass es etwas ist, was Pan ganz umfassend den Demos, also die Bevölkerung, betrifft. Lustigerweise steckt im Wort Pandemie gar nichts drinnen von Krankheit oder so. Das müsste dann ja irgendwas mit Pathos oder so sein, ne, mit dem Leiden. Aber Pandemie heißt eigentlich nur das, was die Gesellschaft oder die Bevölkerung ganz betrifft. Und da sind wir also ja dann schon mitten im Kern dessen, was auch an der Corona-Pandemie ja für viele von uns eine massive Erfahrung war. Nicht nur die gesundheitlich-biologische Krise, sondern dass wir mit Formen von Staatlichkeit, von Gesellschaftlichkeit, mit dem Vermeiden müssen von Gesellschaftlichkeit konfrontiert sind, wie wir das vielfach vorher nicht kannten. Und das aber etwas ist, was in Filmen, sei es in Filmen, die im Mittelalter spielen und die Pest thematisieren, sei es in neueren Filmen, die Ebola-Ausbrüche thematisieren, oder die vielen Zombie-Apokalypsen-Filme, wo eben immer zusätzlich zu der biologisch-medizinischen Krise immer auch eine politische, gesellschaftliche Krise mit gemeint ist.
Bitte. Das Spannende, also ne, weil Sie auch so viel gefunden haben, ist ja eben nicht unbedingt dieses Medizinische, ob sich nun eine Krankheit so oder so verbreitet, sondern das, was dahinter steckt, das haben Sie ja eben auch rausgearbeitet. Und da kann man auch schon Nosferatu von Murnau 1922 heranziehen, also dass da die Pest zwar vorkommt, aber im Grunde genommen geht es natürlich um die ganzen Konflikte, die ausgelöst werden. Und später dann in der Nazizeit heben Sie einen Film hervor, der handelt von Robert Koch, dem Mediziner, der ja nun heute auch wieder mit seinem Namen ganz prominent ist, aber wo natürlich der Film ganz andere Dinge bedient. Vielleicht können wir da nochmal einsteigen.
Okay, wenn wir den Robert-Koch-Film hernehmen, der im Oktober 1939, also kurz nach dem Beginn des nazideutschen Angriffs auf Polen, kommt er ins Kino. Es geht jetzt nicht sozusagen um die Frage des historischen Robert Koch oder um die Art, wie das Robert-Koch-Institut heute agiert, sondern rein um das, was die Nazis aus dieser Figur machen, in diesem Biopic, wie wir das heute nennen würden, eine historische Biografie. Und da geht es darum, dass der Mediziner ist ein Führer, und er ist ein Führer deshalb, weil er weiß sozusagen, woran das Volk physisch leidet. Das ist etwas, was in der politischen Theorie, politischen Philosophie in den letzten Jahren als Biopolitik bezeichnet worden ist, wenn ein Staatswesen sozusagen seine Bevölkerung regiert im Ansetzen bei den Körpern und bei der Gesundheit. Und wir wissen das und haben auch sofort diese Assoziationen beim Nationalsozialismus, dass es da massiv um diese Fantasien und um diese rassistischen und antisemitischen Fantasien des gesunden Volkskörpers geht. Also der Arzt Robert Koch und der innovative Arzt, der Arzt als ein Rebell, als einer, der gegen die etablierten Wissensformen verstößt, der ein avantgardistisches Wissen verbreitet oder erst durchsetzen muss gegen die demokratisch-liberale Borniertheit, so wie es in dem Nazi-Film von 1939 dargestellt wird. Robert Koch, der Bekämpfer des Todes, so heißt der Film mit komplettem Titel. Robert Koch ist also hier eine Entsprechung zum Führer, der auch aus einer Notlage heraus eine Art Ausnahmezustand setzt. Das ist etwas, was sehr spezifisch ist für die Nationalsozialisten. Sozialistische Biopolitik. Es ist in dem ganzen kulturwissenschaftlichen und gesellschaftskritischen Diskurs zur, sage ich mal, Hochzeit der ersten Corona-Welle im Frühjahr darauf hingewiesen worden, dass wir sollten nicht so inflationär mit dem Begriff Biopolitik umgehen und den jetzt überall auf jede Form von staatlichem Eingriff draufkleben. Aber beim nationalsozialistischen Form des Regierens, beim nationalsozialistischen Staat und auch bei den entsprechenden Filmen, da trifft es nun ganz, ganz definitiv zu.
Dennoch ziehen Sie ja eine gewisse Parallele zur österreichischen Regierung, Kanzler Kurz, der eben auch weiß, was für den Volkskörper wichtig und gut ist in dieser Pandemie.
Die Parallele ist zweischneidig. Es gibt einerseits keinerlei Parallele dort, wo die Nazi-Biopolitik immer einen Feind braucht, ja, immer einen Verunreiniger braucht, den sie bekämpft. Dazu sehe ich keine Parallele bei der konservativ nationalen Politik der österreichischen Regierung. Ich sehe aber sehr wohl eine Parallele dort oder eine strukturelle Analogie. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Ich sage nicht, Österreich wird von Nazis regiert. Ja, das wäre abwegig. Aber ich sage, dass es hier einen Gestus gegeben hat, zu sagen, wir müssen jetzt den sozusagen bürgerlichen Routinebetrieb des Regierens außer Kraft setzen aufgrund einer Notlage. Soweit okay, da ist eine Notlage. Wo aber immer dazu gesagt worden ist, ob jetzt alle unsere Maßnahmen auf Punkt und Komma mit der Verfassung in Einklang sind, das ist jetzt nicht so wichtig, das werden wir schon nachher sehen. Und das scheint mir ein sehr bedenklicher Weg, wenn hier die bürgerlich-liberale Gewaltenteilung so relativ bedenkenlos weggewischt wird. Da war der Diskurs in Österreich auch ein etwas anderer als der von prominenten Regierungsprotagonisten. In Deutschland.
Ja, wobei gerade in Deutschland ist es ja spannend, dass sich jetzt viele eigentlich schon auch wundern, dass viel auch so hingenommen wurde. Denn am Umgang mit Corona merken wir ja auch alle, wie die Gesellschaft wirklich tickt, also wie die Politik dann Bürgerrechte aushebelt, wie dann Rassisten oder auch Verschwörungstheoretiker Zulauf haben, aber auch wie Massen manipuliert werden können durch Populisten und durch Medien, die zum Beispiel auch einseitig berichten. Also wenn Sie all die Filme Revue passieren lassen, ist das dort alles schon enthalten?
Also in dem Film Contagion aus dem Jahr 2011, und der ist ja sozusagen, wie sagt man, das Normalsetting des Pandemiefilms. Das ist der momentan bekannteste, dieser Film mit Jude Law, mit Kate Winslet, mit Lawrence Fishburne, wo es um einen Gehirnhautentzündungsausbruch geht, der in Hongkong seinen Ausgang nimmt. In dem Film ist zum Beispiel das Verbreiten von Verschwörungsnachrichten seitens eines Bloggers, der auch, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der schon Twitter benutzt, ich glaube, aber der Film ist von 2011. Also da sind viele Phänomene, die für uns heute mediale Phänomene, mediale Praktiken, die für uns heute Routine sind, werden da als etwas sehr Neues noch ausgestellt. Aber das ist zum Beispiel in dem Film ganz stark thematisiert, diese Parallele des Inkontaktkommens mit einem Gerücht, des Infiziertwerdens durch ein Gerücht, eine Öffentlichkeit, die durch ein Gerücht infiziert werden könnte.
Und Herr Rubnik, würden Sie sagen, dass wir aus diesen Filmen oder aus einigen Filmen etwas mitnehmen können an Erkenntnissen für unseren Corona-Alltag heute?
Ja, das ist natürlich immer so eine Sache mit dem aus Filmen was mitnehmen. So sehr ich davon ausgehe und darauf setze, dass sozusagen Filme uns spannende und auch kritische Auseinandersetzungen ermöglichen, würde ich sofort zurückscheuen davon, wir können was mitnehmen, so wie man sagt, das ist Prüfungsstoff, bitte mitschreiben. Ich möchte es vielleicht ein bisschen anders beantworten, indem ich sage, ein nigerianischer Ebola-Seuchenfilm von 2016, der heißt 93 Days, weil 93 Tage dauert einer Ebola-Pandemie-Krise in Lagos. Das war ein Film, der versetzt mich in Umgangsformen, die so anders sind, als wir sie aus den meisten westlichen Filmen gewohnt sind, weil sie sehr um eine Art Sanftheit im Umgang bemüht sind. Ja. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen romantisch und ich kann das in der Kürze jetzt auch nicht so stark auf den Punkt bringen, aber gewisse zartfühlende Beziehungsformen, ja, dass die auch möglich wären. Und hat nicht unbedingt jetzt was damit zu tun, dass wir alle uns wie Kindlein oder Schäflein umarmen müssen, aber nur sozusagen einen etwas weniger grundaggressiven Umgang. Und das ist etwas, wo sozusagen dieser Film 93 Days von 2016 mir die Anmutung davon gibt, mich in diese Groove, in diesen Sound einer gewissen zartfühlenden Beziehungsweise hineingibt. Das wäre ein Beispiel von einem Film, wo ich gesagt habe, oha, sowas kannte ich so noch nicht.
Der Tipp. Ansteckkino, eine Geschichte des Pandemie-Spielfilms von Dreni Robnik, erschienen bei Neophilis, kostet, ich weiß es gar nicht, Herr Robnik.
16 Euro in der Bundesrepublik, in Österreich 16,50. Also die Ösis sollten alle trotz Reisewarnungen rüberfahren nach Bayern und sich's drüben kaufen.
Wunderbar. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Der zweite Kompressor-Podcast heute greift die Entscheidung der Fotoagentur Magnum auf, Bilder eines ihrer Starfotografen zu löschen, weil sie die Rechte von Minderjährigen verletzen. Wir klären, was das für Journalisten und Künstler bedeuten könnte.